Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zur dritten Episode der Berge des Wahnsinns. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Heute widmen wir uns mehr oder weniger dem zweiten Band der großen Kampagne Berge des Wahnsinns oder dem mittleren Teil aus dem großen Sammelband. Das heißt, wir werden heute schauen, wie es ausschaut, wenn man in der Antarktis erste Nachforschung anstellt, wie es ist, sich mit den lebensfeindlichen Umgebungen zurechtzufinden, was in Lakes Lager passiert ist. Und dann geht es natürlich auch schon in die geheimnisvolle Stadt, die auf den Bergen des Wahnsinns zu finden ist. Aber bevor wir damit anfangen, gibt es noch einen kurzen Hinweis. Dieser Podcast wird noch eine Folgeepisode haben. Und hier könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr besonders irgendwas über die Kampagne wissen möchtet. Es gibt im Forum einen Beitrag, wo Fragen gesammelt werden. Alternativ gerne auch hier in den Kommentaren oder auch auf der Facebook-Seite von System Matters. Einfach anfragen. Ihr könnt von mir aus auch eine E-Mail schreiben. Ich packe unter die Folge alle Möglichkeiten, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Aber wenn gewisse Fragen dabei sind, können wir die gerne noch in der letzten Folge beantworten. So, wie gesagt, wir haben das Schiff das letzte Mal verlassen, sind das erste Mal an Land gegangen, haben vorher, wenn wir das wollten, noch ein Schiffswrack gefunden, was die Atmosphäre nochmal so ein bisschen zurechtgerückt hat. Und jetzt sind wir also das erste Mal in der Antarktis und ja, entladen erstmal all unsere Dinge, die wir so mitgebracht haben und bauen ein provisorisches Lager auf.
Ja, man kommt ja da an dem Schelfeis an und dann entlädt man erstmal sein Schiff, die Gabrielle, also die ganzen Treibstofffässer, die Flugzeuge, die noch heil sind, Lebensmittel und so weiter und so fort, die Hunde. Und während man das macht und dann einige Sachen auch schon weiter auf das Schelfeis hinaus transportiert, gibt es dann einen Unfall und ein größeres Stück des Schelfeises bricht halt ab, so ein Gletscher ins Meer hinein, reißt dann auch einiges an Treibstoff mit. So steht's in der Kampagne. Das ist wieder ganz, ganz dramatisch, ganz, ganz schlimm, weil ja wieder Ausrüstung flöten geht, aber es ist eigentlich auch wieder egal, weil das wird eh nicht nachgehalten.
Es gibt also immer noch genug Treibstoff.
Ja, am Ende gibt es trotzdem noch genug Treibstoff. Aber es ist halt erstmal so eine dramatische Situation, um da mal ein bisschen Stress zu erzeugen. Kann man machen, muss man nicht.
Habt ihr die beide gespielt?
Ja, wir hatten das auch. Aber das war, wie gesagt, auch nur so ein bisschen so ein atmosphärenerzeugendes Mittel.
Also hier wieder ein Verweis darauf, wenn man irgendwie sich Gedanken macht für die Versorgung der Expedition, dann sollte man das an dieser Stelle mit berücksichtigen oder versuchen mit zu berücksichtigen, weil dann macht das alles mehr Sinn.
Wie sieht's denn mit der anderen Expedition aus? Die Lexington ist ja auch da.
Die Lexington kommt aber an einer anderen Stelle an. Die haben ihr Basislager einige Kilometer entfernt von der Starkweather-Expedition aufgebaut. Und die Spieler kriegen das aber auch irgendwie mit. Ich glaube, durch die Flugzeuge oder durch den Funkverkehr kriegen die mit, wo das liegt. Und auch, dass sie angekommen sind.
Ja, ich glaube, bei dem Überflug sehen sie das Lager dann letztendlich.
Ja, genau. Das Basislager wird halt auf dem Shelf als selbst aufgebaut, sowohl von Lexington als auch von Starkweather und Moore. Und da wird sich dann halt eingerichtet mit Startbahn und Zelte und kleine Hütten und Lager für den Treibstoff und so weiter und so fort. Und die Hunde werden mal ein bisschen ausgeführt, die freuen sich natürlich. Und da kann man halt auch eine Menge irgendwie so ein bisschen Interaktion mit den NSCs da einbauen. Das ist eigentlich ganz nett, je nachdem, wie umfangreich man das gestalten möchte.
Ja, ist denn das Lexington-Lager besonders wichtig? Ich meine, es ist jetzt weit weg und die Spielcharaktere kriegen dann ein paar Infos, wo das liegt, aber es hat doch noch eine tragende Rolle hier in der Geschichte, richtig?
Ja, tatsächlich, weil dort der Saboteur zuschlägt und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, über einen Funkspruch wird, glaube ich, Hilfe gerufen vom Lexington-Lager.
Es gibt eine Explosion und genau, da gibt es auch so eine große Wolke, die sich da, also die Spieler sehen das und hören das halt auch, glaube ich, und auch den Funkverkehr.
Wir waren so weit weg, dass wir das nur über den Funkverkehr mitbekommen haben, aber egal. Letztendlich ist es so, dass Starkweather sofort natürlich rettend zur Hilfe eilt und die Charaktere da mit können.
Ja, bei uns war das nicht, dass sie mit können. Der Starkweather hat gesagt, du und du, ihr kommt mit.
Okay, gut. Letztendlich kommt es aber auf selbe raus, nämlich dass die Charaktere mit Starkweather zusammen dann im Lager der Lexington ankommen und da ist eben Verwüstung und ich glaube ein Zelt ist abgebrannt und zwei der Expeditionsteilnehmer der Lexington-Expedition sind von allen Sinnen befreit herumgelaufen und haben irgendwie, ich glaube, ein Zelt angezündet, weil einer erzählt, oh nein, ich sehe hier überall Spinnen und halluzinieren eben ganz offensichtlich. Und im Buch wird das so beschrieben, dass der Danforth sie mit einem Zauber belegt hat. Hier, Frank, da kannst du wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Das
ja, so ein Albtraumzauber. Also genau. Was man noch vielleicht dazu sagen sollte, wenn Starkweather und die Spieler ankommen, dann ist das Schlimmste schon vorbei. Also das Feuer ist eigentlich schon gelöscht, die Verletzten sind weitestgehend versorgt und es gibt halt nur noch so Aufräumarbeiten. Und die beiden Täter, die halt durchgedreht sind, sind halt auch schon dingfest genommen. Also der eine ist wohl ohnmächtig und der andere ist halt irgendwie fixiert im Zelt oder so und wird beobachtet. Und einige sind auch verletzt worden, ist auch irgendwie Treibstoff explodiert und so. Ja, Ursache ist, wie gesagt, dass der Danforth eigentlich irgendwie so einen Zauberspruch gewirkt hat auf diese beiden Teilnehmer, einen Albtraumspruch oder so, der halt dazu führte, dass die halt Halluzinationen bekommen haben. Finde ich in mehrfacher Hinsicht unelegant, weil zum einen, wieso kann Danforth auf einmal irgendwelche Zaubersprüche, wendet die hier irgendwie an und macht hier irgendwie so irgendeinen Magic-Kram. Und das andere ist halt, wenn die Spieler jetzt anfangen, da rumzurecherchieren, was da passiert ist und sich halt mit den anderen irgendwie absprechen da, mit den anderen Beteiligten, was sie beobachtet haben, und auch mit den Tätern und so, dann führt das irgendwie alles zu nichts, wenn das ein Zauberspruch war. Also es ist nicht aufklärbar, weil es gibt halt ja keine richtige Spur und das ist halt wieder so ein...
Du hattest eine bessere Idee, um das Ding zu lösen.
Ja, das war glaube ich auch noch nicht meine Idee, die habe ich auch glaube ich irgendwo wieder aufgeschnappt, dass man einfach sagt, okay, Danforth hat die halt unter Drogen gesetzt. Mhm. Das führt halt dazu, dass die Spieler halt, wenn sie die Spuren verfolgen, was weiß ich, wenn sie Blutproben nehmen oder Wasser untersuchen oder was auch immer man da irgendwie sich überlegt, dass sie zumindest irgendwo einen Pack anhaben, um rauszufinden, wie das Ganze passiert ist und nicht so völlig im Leeren sind. Die wissen dann nicht unbedingt, wer der Täter ist, aber es ist auch nicht so, ja, was ist hier eigentlich überhaupt passiert? Weil der Zauberspruch, den Danforth anwendet, den findet man irgendwann ganz, ganz viel später eventuell in der Stadt bei den Sachen von Danforth. Dann ist es auch schon völlig Banane. Wenn das so weit ist, dann ist man schon mit den Elternwesen in Konflikt.
Ja, und dann spielt das ja keine Rolle mehr.
Und dann ist es wirklich egal. Also das fände ich so eleganter gelöst. Meine Spieler haben das aber auch gar nicht großartig weiter aufgeklärt. Die haben sich mit der Erklärung, das ist irgendwie Schneekoller, haben die sich zufrieden gegeben. Insofern war das dann auch nicht so relevant. Aber wenn sie halt geforscht hätten, gäbe es halt zumindest irgendwie ein Endergebnis und nicht so ein Lauf ins Leere.
Atmosphärisch, muss ich sagen, war es tatsächlich nicht schlecht. Wir hatten einen Charakter, der von vornherein schon so einen ganz leichten Knacks hatte. Er hat zum Beispiel auch schon auf der Hinfahrt immer wieder Albträume gehabt, in denen zum Beispiel Clowns vorkamen. Also tatsächlich, ein spezieller Albtraum war, er träumte, als die gerade in das Packeis eingefahren sind, dass er in der Badewanne saß, mitten im Meer und war umringt von großen Eisbergen und er wusste, hinter jedem der Eisberge lauert ein Clown und beobachtet ihn heimlich. Und als sie dann zum Lexington-Lager kamen und dann einen dieser fixierten Expeditionsteilnehmer sich angesehen haben, der auch wohl die ganze Zeit nicht gesprochen hat, hat er ihn auf einmal zu sich hergewunken. Und als der Spieler ganz nah an seinem Gesicht war, fing er an. Und das war schon super, ja. Aber es ist natürlich wieder, für den Plot ist es natürlich unerheblich.
Ja, es ist insofern halt interessant, weil man, wenn man da ankommt, dann ein bisschen Kontakt mit der anderen Expedition halt irgendwie pflegen kann, weil das später auch wichtig ist. Und man halt auch merkt den Konflikt zwischen Starkweather und Lexington. Und diese Sabotage ist im Grunde auch die Ursache dafür, dass sich nachher beide Expeditionen zusammentun in Richtung Lakes Lager, weil die Lexington-Expedition ist halt echt viel kaputt gegangen, viel verschütt gegangen und der Starkweather-Expedition ist ja auch einiges auf dem Schiff schon zerstört worden und dann ist ja bei dem Shelf-Eis auch einiges zerstört worden, sodass man halt sagt, okay, wir bündeln unsere Kräfte, um hier weiterzumachen, arbeiten halt zusammen, also notgedrungen aus der Not heraus. So, also Starkweather und Lexington, die feinden sich zwar total an, sind Spinnefeind, aber Moore ist dann wieder so ein bisschen der Vernunft und vielleicht können die Spieler auch darauf einwirken, dass man dann zusammenarbeitet und dann halt auch Richtung Lakes Lager fliegt.
Im Grunde wird ja dann erstmal die Bühne bereitet, nachdem man sozusagen das erste Mal in der Antarktis dann ist und dann wird wieder hier die neue Szenerie vorgestellt, um dann zu gucken, wie man dann später damit spielt. Nach der ganzen Action, die wir hatten, ne, Packeis und Ausrüstung geht kaputt und hier ein Brand und Sabotage und sowas und Verrückte, ist schon vielleicht so der erste Einblick, ne, in den Wahnsinn hier, den die Berge des Wahnsinns verbreiten. Und dann kommt eigentlich, würde ich sagen, jetzt das erste richtige Highlight, also für alle Leute, die den Roman gelesen haben. Man kann nämlich jetzt wirklich der Expedition nachfolgen und kommt dann in das Lake-Lager. Und das, denke ich, ist einfach mal ein richtiges Highlight, weil man eben hier innerhalb in dieser Romanszene durch die Gegend läuft und die Sachen nochmal nachforscht und dann eben auch mit dem Mythos konfrontiert wird. Wie kam das denn an bei euch?
Ja, super. Also das ist tatsächlich auch ein Bereich, den ich gar nicht kritisieren will an der Kampagne. Das ist schön vorbereitet und ist natürlich als Szenerie toll für die Spieler, weil man tatsächlich auf so einem ganz kleinen Raum eine Mini-Sandbox hat. Also man muss sich das so vorstellen, das Lager besteht im Grunde aus etwa meterhohen Schnee und Eisbergen, unter denen die Reste der Zelte des Lagers liegen. Und dann kann man sich eben entscheiden, okay, welchen Berg gräbt man zuerst aus, findet dann in jedem natürlich irgendwas und das stückelt sich dann langsam zu einem Bild zusammen, was hier tatsächlich passiert ist eventuell.
Eine ganz wichtige Sache vorher noch, wenn man da hinfliegt, ist, dass man zum ersten Mal die Berge des Wahnsinns sieht.
Ja, sicher.
Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil auf dem Weg zu dem Lager, die Position ist ja bekannt, fliegen die Spieler halt oder die ganzen Expeditionen halt Richtung Berge des Wahnsinns und das Lake-Lager liegt halt im Grunde am Fuße der Berge, irgendwie auch schon auf 4000 Meter Höhe oder so, ich weiß es nicht genau.
Ja, auch noch im Schatten.
Und auch im Schatten der Berge, genau. Das ist ja genau, die Berge haben Einfluss darauf auf das Tageslicht, weil eigentlich ist es so, da ist gerade Sommer zu der Zeit, wo die Expedition ist und dann ist eigentlich 24 Stunden hell, weil die Sonne halt immer im Himmel ist. Aber dadurch, dass die Berge so gigantisch groß sind, hat man trotzdem eine Nacht, weil die Sonne dahinter verschwindet und so. Das ist halt auch so ganz interessant und eine ganz spannende Geschichte, weil man dann trotzdem eine Nacht hat. Auch dann im Lake-Lager und so. Das sollte man vielleicht auch mit berücksichtigen und ganz cool. Das Lake-Lager selbst ist wirklich toll aufgemacht. Man hat halt die Überreste des Roman-Settings dort und die Spieler können halt selbstständig, mehr oder weniger selbstständig, da drinnen die Sachen freilegen und aufklären, was passiert ist.
Gibt es denn nachvollziehbare Hinweise? Also kann ich das alles lückenlos mehr oder weniger aufklären, auch wenn ich den Roman nicht kenne? Oder wird das zu unendlich vielen Fragen führen, wenn ich jetzt anfange, die Sachen zu durchsuchen?
Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Reihenfolge die Dinge aufdecken. Denn das sind ja eine Menge Schneeberge da, die da sind. Und man kann so grob erkennen, wo wahrscheinlich Zelte waren. Aber da sind auch andere Hügel. Und man kann muss erstmal so ein bisschen freilegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist hier eigentlich wo. Da gibt es auch eine nette Spielerkarte, die haben wir auch benutzt, wo die Spieler dann im Grunde angemarkert haben, welchen Berg sie freilegen wollen, welchen Hügel. Da sind auch welche, die sind so ganz eigenartig in einer Reihe und so. Das fällt halt schon ein bisschen auf. Je nachdem, was sie halt dann freilegen, finden sie halt andere Spuren. Da gibt es zum Beispiel die ganzen getöteten Schlittenhunde, die alle in einem Grab zusammengefercht sind. Wenn man die freilegt, die sind alle verstümmelt aufs Perverseste unter anderem auch. Und das gibt dann schon Rätsel auf. Also das ist wirklich ganz interessant. Und halt auch in den verschiedenen Zeltüberresten findet man halt verschiedene Hinweise und Spuren, die halt darauf schließen lassen, dass es vielleicht ein Feuergefecht gab oder dass hier irgendwelche Leute schlimme Verletzungen hatten. Und man findet halt auch andere Überreste noch. Und die Spieler fangen halt an, irgendwelche Szenarien zu konstruieren. Und das wird immer wilder oder halt auch immer konkreter, je nachdem, was sie halt aufdecken, in welcher Reihenfolge. Das fand ich wirklich spannend, auch zu beobachten als Spielleiter. Gerade wenn sie die Geschichte nicht kennen, gibt es hier echt interessante Sachen.
Und es ist vor allem auch verhältnismäßig subtil und nicht so ganz mit dem Holzhammer. Also es gibt zum Beispiel ein Zelt, da ist wohl augenscheinlich irgendwie etwas oder jemand seziert worden. Da liegen dann auch irgendwie, ich glaube, Skalpelle rum und Blut ist auf dem Tisch. Und man könnte, wenn man zum Beispiel zuerst die Hunde gefunden hat, denken, naja, vielleicht sind da einfach Hunde auseinandergeschnitten worden, vielleicht zum Essen. Und dann liegen aber doch menschliche Anatomiebücher offen, aufgeschlagen in der Ecke. Das gibt natürlich jede Menge Spekulationsraum.
Ja, das sind solche Kleinigkeiten halt auch, die da interessant sind. Also was wichtig ist für die Spieler auch, wenn die anfangen, ihre Theorien zu spinnen, das ist mir halt auch aufgefallen, wenn denen die Vorgeschichte der Vorgängerexpedition nicht ganz klar ist, dann gehen die in eine völlig falsche Richtung. Da muss man als Spielleiter wirklich aufpassen, dass die Spieler da richtig informiert sind. Denn es ist ein bisschen komplex, wie das Ganze ja ablief. Denn die ursprüngliche Expedition, die ist ja erstmal, hat die sich aufgeteilt, dann haben die dieses Lake-Lager aufgemacht, haben die Wesen gefunden und sind alle abgemetzelt worden. Und danach sind die restlichen Leute von der Expedition hinterhergekommen, haben das gefunden, irgendwie wieder so aufgeräumt oder so hinterlassen, wie man es jetzt findet. Und zwei von der Expedition sind halt noch über die Berge rüber. So, und diese Zusammenhänge miteinander irgendwie in Verhältnis mit den Funden zu setzen, das ist wichtig. Da sollte man als Spieler darauf achten, weil wenn da die Reihenfolge nicht ganz klar ist, dann fangen die auf einmal an, die wildesten Sachen zu spekulieren, wer hier wen umgebracht haben könnte und wer warum und was haben die damit zu tun und wenn die wieder zurückgekommen sind, warum haben die nichts gesagt und so. Ja, solche Dinge, solche Fragen werden natürlich gestellt. Da ist es halt doch schon wichtig, dass die Spieler die offizielle Version kennen.
Was ist denn mit der Beschreibung der Wesen, die man da findet? Also man hat ja noch
ein paar Überreste. Man findet ja nicht nur die Beschreibung der Wesen, das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, was tue ich denn da?
Die Novelle lesen und versuchen, das umzusetzen.
Also die Spieler finden ja im Grunde die Charaktere, so rum, finden 5 Gräber der älteren Wesen und da drin sind halt auch noch ältere Wesen, die ziemlich gut erhalten sind. Das ist halt super spannend, gerade wenn die Spieler die Geschichte nicht kennen, ist das super spannend, wenn die auf einmal halt diese außerirdischen, fremdartigen Wesen ausbuddeln.
Und sie sind halt auch wirklich fremd. Und also das muss man, es ist kein kleines graues Männchen, sondern es ist, meine Spieler dachten zuerst, das sind vielleicht wirklich nur Pflanzen.
Ja.
Das war super.
Ja. So soll es ja auch sein. Ja, genau. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich toll. Also, weil das ist halt auch so, das hat man normalerweise auch in Cthulhu-Abenteuern nicht, dass du so nah an den Mythoswesen rankommst, ja, dass du das anfassen kannst und dass du es auch auseinandernehmen kannst, wenn du die Werkzeuge und die Zeit dafür hast und so lange daran rumforschen kannst. Das hast du sonst eigentlich auch nicht. Das ist total spannend. Das Problem ist halt, dass man als Spielleiter da ein bisschen alleingelassen wird. Denn bei der Beschreibung der Wesen selbst wird dann irgendwie so kreuz und quer im Buch verwiesen und auf das Monsterhandbuch verwiesen und auf irgendwelche anderen Beschreibungen aus dem Spielerhandbuch oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es da keine umfassende Beschreibung der Wesen und der Dinge, die die Spieler halt entdecken können, wenn sie die jetzt erforschen. Und das werden die tun. Die haben 5 so Wesen, dann fangen die an, die auseinanderzunehmen und zu gucken, was sind das für Dinger. Und dann wollen die Antworten haben. Und so vage die auch sind, irgendwelche Antworten wollen die haben. Da sollte man als Spielleiter auf jeden Fall ein bisschen was an der Hand haben und das wird einem irgendwie nicht so richtig geliefert. Die beste Beschreibung, die ich gefunden habe, war die aus dem Roman.
Genau.
Das ist wirklich die beste. Ja, weil da werden die ja seziert.
Richtig, ich habe mir da auch einfach Stichpunkte rausgeschrieben und das war dann letztendlich die Beschreibung.
Ja, die Beschreibung aus dem Monsterhandbuch, die ist nett, aber für den Zweck nicht zu gebrauchen und auch aus der Kampagne selbst ist es auch nicht genug, um dass man da den Spielern genug liefern kann. Also, weil ich meine, die Dinger, die können damit machen, was sie wollen und das ist halt der Punkt. Und da ist die Beschreibung aus dem Roman wirklich die sinnvollste, weil die ja im Grunde genau dasselbe machen wie die Charaktere aus dem Roman, die Spieler.
Der gehört ja im Idealfall ohnehin zur Vorbereitung für die Kampagne. Also, dann hat man das Ding schon und im Idealfall auch gelesen und muss dann nur zu den entsprechenden Kapiteln zurückblättern.
Ja, nur ist halt in Anführungsstrichen, ne? Das ist ja auch wieder mehr Aufwand, den man da hat, den einen eigentlich die Kampagne auch abnehmen könnte.
Wie es so üblich ist in dem Abenteuer, geht es dann ans Sezieren und Untersuchen und Ausbuddeln und sowas. Und dann nähern sich plötzlich Gestalten. Und zwar deutsche Gestalten. Was hat es damit auf sich?
Ja, eine zusätzliche Expedition. Ich glaube aber, die ist vorher auch schon bekannt gewesen. Das sind, ich glaube, 12 Leute mit 3 Flugzeugen sogar kommen die an, oder?
Ja, das sind 3 Flugzeuge, mit denen die kommen. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viele Leute, aber es sind auf jeden Fall schon einige.
Ja, und auch super klischeehaft halt. Also wie man sich halt die Nazis damals vorstellt. Ja, und die kampieren dann einfach in der Nähe des Lake-Lagers und beanspruchen da eben auch Expeditionsraum.
Was heißt beanspruchen? Also die sind ja, also ich weiß nicht, wie du das jetzt umgesetzt hast. Also bei mir waren die sehr freundlich und sehr höflich.
Ja,
und,
ja, warte, da muss ich auch
also die erzählen. Kommen jetzt nicht an und beanspruchen, hier, wir wollen das hier alles ausbuddeln, Finger weg. Ne? So ist das nicht. Also die sind
keine Hakenkreuzflaggen
und die sagen, die kommen auch direkt, dann stellt man sich ja die Frage, warum sind die auf einmal hier? Ja, und die unterhalten sich ja auch, die Expeditionsleiter untereinander, dann auch mit den Deutschen und die sagen dann auch, ja, wir haben eure Funksprüche gehört. Und wir haben gehört, dass ihr Schwierigkeiten habt mit eurer Versorgung und mit euren Flugzeugen, mit dem Treibstoff und so weiter. Und wir wollen euch einfach helfen, weil wir ja alle in einem Boot sitzen, so nach dem Motto. Wir haben ziemlich fortschrittliche Ausrüstung, die wir euch mit zur Verfügung stellen und wir greifen euch einfach unter die Arme.
Ja, ja.
So kommen die halt. Und ich habe das auch versucht und ich glaube, es ist bei den Spielern auch so angekommen, dass das jetzt nicht hinterhältig wirkt.
Aber das ist ja auch perfide irgendwo. Also wir hatten auch einen Spieler, der sich da von Anfang an auch, sagen wir, nicht nur als Charakter, sondern auch als Spieler so ein bisschen dagegen gestemmt hat, ein kleines bisschen. Was ja okay ist, weißt du, wenn ja, hier drei Junker-Flugzeuge mit Hakenkreuz aufgemalt an den Seiten irgendwie andonnern, das darf man ruhig erstmal sehr negativ sehen, was ja richtig ist. Aber umso netter war natürlich der eine Nazi zu ihm und das Schlimme war, die mochten sich irgendwann auch.
Das ist doch toll, das ist doch toll.
Ja, eben genau. Da hatte ich eine diebische Freude dabei, zu sehen, wie die langsam Freunde werden, ja. Also, ja. Trotzdem alle gestorben zum Schluss, natürlich. Ja,
so muss
find
das
sein. Finde ich aber gut. Finde ich gut. Also, was super geht, ist, wenn die ankommen, ja, wenn die Deutschen ankommen und dann stellen die sich halt so vor, also die ganzen, alle, die da halt im Lake-Lager sind, die kommen dann halt dahin, oh, was ist denn hier los, was kommen denn da diese Flugzeuge, ja, und dann kommen die Deutschen aus dem Flugzeug und stellen sich so vor. Und da ist es total gut, wenn man dann erstmal Englisch redet mit einem starken deutschen Akzent. Ja? Also so, hello everyone, we are from Germany, from the Bars-Meyer Falcon Expedition.
And how are
we want
you?
To help you with your expedition and your work here on the site. Also nur so einen kurzen, den kann man sich irgendwie vorbereiten, so ein bisschen oder so. Also das kommt halt ganz gut, weil das halt, ja, das sind die Deutschen, die können nicht so gut Englisch.
Ja, super. Das ist ursprünglich vom Herrn Droste kam der Tipp.
Ja, stimmt. Ich glaube, der kam damit. Ich habe das auch geklaut, aber das ist wirklich ein guter Tipp.
Sehr gut. Okay, die Deutschen werden ja später dann nochmal wichtig, wenn man das machen möchte. Also die kommen ja dann im letzten Band, tauchen die auch nochmal auf. Und dann
wir haben auch ganz modernes Werkzeug, um die Zelte freizulegen dabei. Die beschleunigen halt die Arbeit an den Ausgrabungen von diesen ganzen Hinterlassenschaften auch enorm. Das kommt auch noch dazu.
Die
haben so elektrische Schmelzgeräte und auch viel bessere Funkgeräte und so, sind halt richtig gut und professionell ausgerüstet. Das muss man auch den Spielern so ein bisschen um die Nase binden. Ja,
sie sind generell ja viel professioneller. Da läuft auch nichts schief im Verhältnis zur eigenen Expedition.
Also ja, wie die das Lager aufbauen, das ist alles, jeder Handgriff sitzt, alles ist perfekt ausgerichtet auf den Wind und dann bauen die eine riesen Funkantenne auf und sind direkt in Kontakt mit der Außenwelt und alles ist super. Also,
hätte man die Kampagne aus Sicht der Deutschen machen müssen. Ich sehe schon, das bietet viel Potenzial. Ich überlege schon direkt mit Band 2 einzusteigen und man spielt dann die Deutschen.
Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee. Ja.
Die Simpsons haben es uns vorgemacht, wie die Deutschen sein müssen.
Ja, richtig, genau.
Und exakt so haben wir sie gespielt.
Ja, sehr wunderbar. Es gibt aber noch einen anderen Teil, der wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, nämlich der sagenumwogene Arthur Gordon Pym-Text. Das hat ein ganz praktisches Problem. Das ist ein sehr langer Text von 8 Seiten, 12 Seiten, DIN A5?
16.
16. 16. Ja, also das ist schon ein bisschen mehr zu lesen als Handout. Wie geht man denn damit um?
Die Deutschen haben ja den Pym-Text dabei und das unbekannte Ende des Pym-Textes und nach irgendeinem sehr dramatischen Fund in dem Flugzeughangar, meine ich, packen die den dann auch aus und geben den Moore zur Sicht. Und der liest sich das dann durch und dann gibt Moore den Spielern dieses 16-Seiten-Handout und sagt, lesen Sie sich das durch und sagen Sie mir Ihre Meinung dazu.
Genau, und gedacht ist, dass man den Spielern tatsächlich ein 16-seitiges Handout aushändigt. Mitten im Spiel. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, okay. Also, aber wenn man das gut timet, dann kann man das am Ende der Sitzung natürlich machen.
Genau, das hätte ich jetzt auch vermutet, dass das so die Intention war.
Aber das kriegt man, glaube ich, auch nicht unbedingt so optimiert hin. Da muss man entweder vorher strecken oder kürzen. Das zu erreichen, ist schon mit ein bisschen Jonglieren irgendwie verbunden.
Und wie viele Spieler lesen sich ein 16-seitiges Handout durch, wenn sie es am Ende der Spielsitzung bekommen?
Das kommt noch oben drauf.
Das muss man auch mit einrechnen.
Also das geht irgendwie gar nicht. Dann haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Es ist auch so ein schönes Zitat, in der Kampagne steht dann halt, wenn man das aushändigt, steht da drinne, jetzt Zitat, mindestens einer der Spieler sollte sich damit befassen. Der Text ist nicht allzu lang und enthält eventuelle Informationen, die für die Charaktere von Interesse sein könnten.
Okay, Moment. Genau. Und was er nämlich enthält, ist einen kompletten Spoiler für den Endkampf, beziehungsweise für das Finale. Und das allein ist schon dumm.
Ja gut, da kommen wir ja nachher am Finale wahrscheinlich nochmal drauf zu. Aber das ist wirklich total behämmert.
Das muss man vorher aber wissen, bevor man das einfach aushändigt und sich später vielleicht denkt.
Ganz genau, das kommt auch noch oben drauf. Ja. Also das ist eine Sache, die man vielleicht an dieser Stelle schon wissen sollte als Spielleiter. Deswegen ist das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Aber es ist halt schon total behämmert, dass dieses 16 Seiten handelt man den Spieler und dann geht es ja auch an der Stelle dann halt auch direkt weiter, weil Moore gibt ihnen den Zettel und sagt, gibt ihnen das Buch und sagt, ja, lesen Sie sich das durch und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Und wie geht's dann weiter? Ja, in-game haben die Spieler das dann vielleicht eine Stunde durchgelesen und dann könnten sie ja zum Moore gehen und ihre Meinung sagen. Wie mache ich das denn jetzt out-game? Da kann ich ja jetzt nicht einfach weiterspielen und sagen, okay, jetzt wird noch irgendwie ein Zelt freigelegt und so weiter und so fort. Und also das funktioniert irgendwie nicht. Also für mich ist das völlig...
Es geht nur am Ende des Spieleabends.
Ja, Spieltisch fern. Ja, aber auch, dass Spieler so ein 16-Seiten-Handout lesen, ist meiner Meinung nach schon vollkommen falscher Ansatz. Das ist ja, ich gebe euch Hausaufgaben mit nach Haus. Bitte lest das und macht dann nächstes Mal hier schön eure Zusammenfassung vor Lehrer Glamour, ja.
Ja, Impulsreferat.
Das ist halt einfach nicht praktikabel, meiner
Meinung nach. Also ich habe es tatsächlich einfach mündlich zusammengefasst in 3-4 Sätzen. Erstens, weil es schneller geht. Zweitens, weil es genauso viel vermittelt. Und drittens, weil es eben genau die Details rauslässt, die ich nicht vermittelt haben wollte, damit sie nicht am Ende im Turm stehen und denken, ach so, ja, alles klar, wir wissen ja schon, wie es losgeht.
Ja, also das ist meiner Meinung nach echt eine kritische Sache. Ich habe da auch mal irgendwie eine Zusammenfassung geschrieben, so ein bisschen, die man dann auch den Spielern halt rausgeben kann. Die hat irgendwie, weiß ich nicht, ist ein DIN A4 Blatt mit großer Schrift. Also das kann man denen auch, geben und dann irgendwie sich durchlesen. Aber das Ding selber ist irgendwie völlig unpraktisch und spieltischfern.
Okay, also da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Es gibt noch ein anderes Phänomen im Lake-Lager, auf das man ein Auge haben muss, nämlich der Weg in die Stadt. Es gibt ja zwei Wege in die Stadt der älteren Wesen. Und zwar einmal die, die auch im Roman genutzt wurde. Man fliegt über die Berge des Wahnsinns und kommt dann zu der Stadt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich durch die Tunnel. Und das sollte man also sich auch als Spieler einmal durch den Kopf gehen lassen, was dann so passiert. Kam bei euch die Spieler auf die Idee, die Tunnel zu benutzen?
Ich habe es gar nicht so weit kommen lassen, ehrlich gesagt, weil also das ist auch irgendwie ein großer Fehler innerhalb des Buchs, weil es wird so also wir müssen vielleicht ausholen. Es gibt neben diesem Lager nicht nur das Lager, sondern auch eine Höhle, die Lake entdeckt hat. Die ist erstmal versperrt, also der Eingang ist versperrt, das kann aber freigesprengt oder gebohrt werden und dann befindet man sich quasi in einer alten Höhle, Tropfsteinhöhle, in der ganz viele Fossilien rumliegen irgendwie. Und natürlich ist das aus einem alten Flussbett ist die entstanden. Und die Spieler und die Charaktere laufen natürlich dann dieser Spur hinterher. Und theoretisch könnte man dann eben über Gänge und Tunnel bis zur Stadt unter den Bergen hindurch wandern. Allerdings wird schon im Buch gesagt, das ist im Grunde so gefährlich, dass die Charaktere wahrscheinlich auch sterben dabei und es dauert unendlich lange. Und da denke ich mir, aber warum beschreibt ihr es denn dann, wenn es eh Blödsinn ist?
Es ist super gefährlich, es gibt eine Menge Abgründe und Unebenheiten und gefährliche Stellen. Und am Ende, wenn man unter der Stadt ist, gibt es dann halt auch noch Schokoten und diverse andere Getier, wo man dann landet, was man eigentlich erst später finden kann, sollte oder wie auch immer. Das funktioniert überhaupt nicht. Allein, dass dieser ganze Weg vorgeschlagen wird, ist völlig Banane, weil der Weg ist so lang, man wäre so lange unterwegs, dass die ganze Kampagne nicht mehr funktioniert. Ja, man kommt in einer völlig anderen Verfassung, als die Kampagne es vorsieht, in der Stadt an, über einen völlig anderen Weg, zu einem völlig anderen Zeitpunkt. Mal abgesehen davon, dass sie alle sterben würden, weil die nicht dafür ausgerüstet sind auf dem Weg dahin.
Also wäre die ganze Kampagne viel, 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 viel sandboxiger und zwar wie eine wirkliche Sandbox aufgebaut, könnte man sagen, okay, das ist vielleicht eine alternative Route, kann man vielleicht machen. Aber da alles andere nach wie vor wie ein Schlauch aufgebaut ist, ist das einfach Blödsinn.
Es ist völliger Quatsch, ja, genau.
Was ist denn mit der Idee, die hatte ich auch von Stefan, er hat eben mehrere Charaktere gehabt in der Runde, also das heißt, jeder hat zwei Figuren gespielt und dann ist Truppe A ist mit dem Flugzeug geflogen und Truppe B ist durch den Tunnel gegangen. Und so sind dann beide in die Stadt gekommen. So war sozusagen auch möglich, wenn in der Stadt irgendwelche Ausfälle sind, die wieder aufzufüllen durch Leute, die durch die Tunnel gegangen sind und da ihre Abenteuer erlebt haben.
Aber wie ist das zeitlich möglich? Also dann ist das Abenteuer vorbei und dann sind die im Tunnel gerade unter dem Gebirge angekommen.
Ja gut, man könnte da ja natürlich dann das einfach anders handeln, ja, theoretisch. Und die einfach zu einem dramaturgisch passenden Punkt auftauchen lassen.
Ja, klar.
Okay. Das ist vielleicht sogar eine ganz interessante Option, das so zu tun. Nur dann muss man auf jeden Fall den Weg sehr viel einfacher und kürzer gestalten. Ja, also ich sag mal, wenn man da flexibel ist als Spielleiter und dann ist das auf jeden Fall eine Option, klar. Aber so wie es halt vorgeschlagen wird, ist es alles absolut völlig Banane. Das sind irgendwie 5 Seiten oder nicht ganz so viele, aber die braucht man nicht. Die kann man nicht gebrauchen, weil die ganze Kampagne da auch nie wieder drauf eingeht, dass man diesen Weg gekommen sein könnte.
Wir wissen ja alle, auch beim Herrn der Ringe war es nicht ganz leicht, durch die Minen von Moria zu gehen, anstatt über die Berge.
Ja, hätten sie die Adler genommen, wäre das alles einfacher gewesen. Die Spieler nehmen ja jetzt auch die Flugzeuge. Also.
Das stimmt natürlich. Dann würde ich sagen, ja, starten wir die Flugzeuge und fliegen doch einfach mal über die Berge des Wahnsinns drüber. Und kommen dann zu dem interessantesten Teil des Ganzen, nämlich der Stadt. Die wurde in der Neuauflage erweitert und hier können die Spielercharaktere eben sogar mit einem kleinen Minispielchen, ne, wenn es um Fluchten geht und so weiter, solche Sachen irgendwie noch genauer ausgespielt werden. Aber sie können eben diese Stadt untersuchen. Und das hat natürlich gewisse Probleme mit sich gebracht, wie ich im Workshop schon erfahren habe. Denn, wie gesagt, ich kenne das Ganze ja nur theoretisch.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich den Frank jetzt gerade so an der Leine habe und ich lasse ihn jetzt los.
Willst du nicht anfangen?
Fast.
Die Stadt ist ein Desaster. Also die Stadt selbst nicht, aber so wie sie aufgemacht ist und einen vermittelt wird als Spielleiter, ist sie einfach eine völlige Katastrophe. Es geht gar nicht.
Also man muss sich vorstellen, man bekommt eine Karte mit einem winzigen Ausschnitt dieser Stadt. Also man muss sich vorstellen, die Berge des Wahnsinns sind ein Bergzug und direkt hinter diesem Bergzug schmiegt sich quasi wie ein langes Band diese Stadt dahinter an. Das heißt, die ist nicht sehr tief in das Tafelland danach reinragend, aber eben sehr lang an dieser Bergkette entlang. So, jetzt bekommt man eine Karte von einem winzigen Ausschnitt quasi dieser Stadt mit anscheinend willkürlich verteilten Punkten mit Zahlen.
Die Zahlen sind auch noch willkürlich verteilt, das sollte man vielleicht anmerken. Die Zahlen sind völlig 40? Willkürlich. 40? Es sind 50 Positionen auf der Karte. Die Zahlen sind nicht nach keinem System verteilt, sie sind völlig willkürlich. Nicht nach Dramaturgie, nicht nach einer möglichen Fundreihenfolge und auch nicht von links nach rechts oder oben nach unten. Die sind, also für mich ist das so, für mich sieht das wirklich so aus, als hätte einer irgendwie Dartpfeile genommen, Nummern draufgeschrieben und auf die Karte geworfen.
Ja, genau.
So sieht das echt aus. Genau. Da ist dann noch so ein Flusslauf dran, so ein zugefrorener Fluss, ja, und dann gibt es nördlich vom Fluss und südlich vom Fluss. Das macht noch einen gewissen Unterschied, aber insgesamt ist die Karte katastrophal, überhaupt nur zu lesen und zuzuordnen, die Orte wiederzufinden. Es sind auch Fehler auf der Karte, es gibt Orte gar nicht, also Nummern, die beschrieben sind im Text, sind nicht auf der Karte oder Nummern, Orte, die es einmal geben muss, gibt es auf der Karte zweimal und solche Dinge. Also das ist, die Karte ist ein völliger, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich da auch einen Block zu ausgekotzt im Detail. Die Stadtkarte des Wahnsinns, ja.
Im Anschluss werden dann quasi diese ganzen Orte diesmal tatsächlich der Reihenfolge nach beschrieben. Allerdings ist da knapp die Hälfte völlig langweilig. Und jetzt habe ich das große Problem, wenn ich meinen Spielern diese Karte gebe, also ohne Nummern, und die dann sagen, ich möchte jetzt mal hier hin. Dann sollte ich quasi nachgucken, das ist Nummer 12, schaue ich mal, Nummer 12, hier ist eine Rampe. Super. Und das ist halt völliger Quatsch, weil unter Umständen, da sind schon 3, 4 Orte, bei denen dann sogar auch ein bisschen mehr Details beschrieben sind und eventuell kleine Hinweise auf Szenen, die sich entwickeln können. Und die sind tatsächlich interessant, aber das Problem ist, man hat ja nur begrenzte Zeit und die Charaktere bewegen sich ja zu Fuß durch die Stadt und das auch noch relativ langsam. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Grunde 4 Orte besuchen, die alle Blödsinn sind, ist halt wahnsinnig groß.
Wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn? Also es gibt ja 2 Möglichkeiten, wie ich da rangehen kann. Also ich dachte, es wäre eine Sandbox, also das heißt, die ganze Stadt bietet mir hier Möglichkeiten zum Erforschen und auch zum freien Erforschen. Wäre das eine Herangehensweise? Die andere Herangehensweise ist, wenn man es eben etwas geführter macht aus Spielleiter-Sicht. Was ist denn da der Königsweg?
Gibt's nicht.
Ja.
Gibt's nicht. Also da muss man sich als Spielleiter entscheiden, wie man das handhaben will, glaube ich. Also man muss irgendwie entscheiden, weil so wie es geschrieben ist, kann man es meiner Einschätzung nach nicht leiten.
Das Problem ist ja auch, neben dieser Pseudo-Sandbox ist ja trotzdem noch ein Plot, der immer noch Schlauch ist, in dem nur gesagt wird, hier könnten die Charaktere auch mal in die Stadt gehen und dann, was da passiert, hat mit dem eigentlichen Plot dann wieder fast nichts zu tun.
Ja, es gibt halt im Grunde so, an ersten Tag nach der Überflug passiert das und das und das. Am zweiten Tag passiert das und das und das. Und am dritten passiert Folgendes. So. Und da sind die Spieler auch völlig außen vor eigentlich. So, dann kriegt man beschrieben, was die Spieler dabei beobachten können und was sie dabei rauskriegen können bei diesen Geschehnissen, die da passieren. Und dann wird nochmal irgendwie gesagt, ja, und dann können die Spieler noch irgendwie die Stadt erkunden nebenbei oder dazwischen, zwischen diesen Ereignissen oder so. Oder kriegen das dann halt erzählt, wenn sie wiederkommen. Also das ist halt, es passieren auf jeden Fall irgendwelche Dinge, auf die die Spieler mehr oder weniger Einfluss drauf haben, parallel zu dem Entdecken in der Stadt. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt und der macht es auch noch ein bisschen chaotischer, weil es sind halt Szenen in diesem Ablauf beschrieben, also diesen Tageskapitel, nenne ich es mal, und es sind Szenen beschrieben an den Orten selbst, die da passieren können oder passieren sollen laut Kampagne, die eventuell auch noch im Zusammenhang stehen mit Dingen, die halt an bestimmten Tagen passieren. Und es gibt auch keine Querverweise oder so, es geht kreuz und quer.
Und alles im Fließtext. Das ist ganz
und groß. Alles schön im Fließtext, ja.
Großartig.
Ja, und die Herangehensweise ist halt, da muss man sich halt, also da haben es beide völlig unterschiedlich gehandhabt. Ich habe im Grunde die ganze Stadt einmal durch den Quirl gedreht, ja. Ich habe mir alle Orte angeguckt und geschaut, okay, interessant, uninteressant, interessant, uninteressant. Beziehungsweise auch Orte miteinander kombiniert, ja, aus 2 Orten einen gemacht oder, ja, oder aus 3 einen oder Sachen aneinander gelegt. Dann habe ich mir die Spielerkarte genommen von der Stadt, die keine Nummern enthält und habe da einfach ein Hexfeld drüber gelegt und dann da drauf die Orte, die ich am Ende noch hatte, die habe ich dann da drauf verteilt. Am Ende war ich, glaube ich, bei sogar immer noch 40 Orten. Kaum zu glauben. Nee, gar nicht. Ich habe die Nummern beibehalten, damit ich die Sachen im Buch wiederfinde. Also es sind sehr viel weniger. 23 habe ich am Ende übrig gehabt, ja. Also weniger als die Hälfte an Orten, die ich dann darauf verteilt habe, auf den Hexfeldern. Und mir dann noch überlegt, okay, in jedem Hexfeld, das die Spieler aufdecken, also indem die irgendwas entdecken, den Ort, da können die auch schon sehen, was in dem Nachbarfeld sich andeutet. Ja, das ist nämlich auch so eine Sache. In dem Buch selber wird einem keine Hilfe gegeben zur Orientierung der Spieler. So, wo sind interessante Orte? Wo ist was? Was kann ich von wo sehen? Und welche Richtung peile ich als Spieler überhaupt an? Wenn man die Karte so nimmt, wie sie ist, und die Spieler gehen in die falsche Richtung, dann finden die überhaupt nichts.
Ja.
Das kommt auch noch dazu. Auf jeden Fall habe ich dann diese Hexfeldkarte da drüber gelegt und dann habe ich halt meinen Spieler da drüber gescheucht und die haben halt Dinge gefunden, nicht gefunden, sind umgangen, untergegangen über die unterirdischen Wege und wie auch immer. Also das war dann wirklich, ich habe wirklich versucht, eine Sandbox draus zu bauen, dass mir mehr oder weniger geglückt ist.
Wie hast du das gemacht, Patrick?
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Meine Spieler hören ja zu wahrscheinlich. Ja, es war sehr schlauchig eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, ich seh schon einen Rauchspiegel, irgendwo ist so ein weißes Kaninchen. Was
Zylinder?
Was kann ich Zylinder rumkriegen?
Nein, tatsächlich habe ich das Ganze dramaturgisch ein wenig geskriptet und habe mir überlegt, okay, in der und der Reihenfolge ergibt das am ehesten Sinn und habe sie dann aber relativ frei, sage ich mal, durch einen offenen Schlauch gehen lassen. Dadurch, dass sie tatsächlich auch in die Stadt rein sind und in die Gebäude rein, war das dann auch tatsächlich nicht ganz absurd. Also ich habe mit ihnen danach auch drüber gesprochen und sie sagt, nee, das heißt ihnen nicht negativ aufgefallen, das war eigentlich völlig okay. Und so war es halt doch am Ende nach meiner Entscheidung, in welcher Reihenfolge sie halt welches Gebäude oder welche Szene eben dann.
Also fraglos gibt es ja reichlich in dieser Stadt zu entdecken. Fresken ohne Ende, wenn ich mich da recht dran erinnere. Was kann man denn damit noch so anstellen oder welche Problematik können diese Wandfriese in sich tragen?
Also in den Gebäuden, in den Wandfriesen ist im Grunde ja die ganze Geschichte der Stadt und der älteren Wesen irgendwie erläutert in irgendeiner Form und auch in irgendwelchen Schriftzeichen. Und in der Kampagne können die Spieler sich halt dann auch ihren Reim daraus bilden, was die älteren Wesen damals so getrieben haben in den Urzeiten der Erde, wie die Stadt aufgebaut wurde, dass sie aus dem Weltall kommen, dass sie Krieg hatten mit anderen Wesenheiten und so weiter und so fort. Da ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das jetzt handelt. Also natürlich immer schön Stabilitätswürfe dazu, ne? Das gehört ja dazu, das ist ganz klar. Aber ich hatte selber auch so ein bisschen Zwiespalt zwischen Informationen rausgeben und Informationen vorenthalten, weil es einfach, es ist Quatsch, dass man den Kram einfach so nach einer halben Stunde angucken, lesen kann oder nach zwei Stunden angucken und dann auf einmal die ganze Geschichte einer völlig fremdartigen außerirdischen Rasse nachvollziehen kann. Das fand ich irgendwie schräg. Auf der anderen Seite kann man sich aber auch den Roman angucken und dann sieht man, die kriegen das auch hin.
Aber ich fand's auch schon da ein bisschen fragwürdig. Man kann das ja ein bisschen kryptisch lassen und du kannst ihn ja beschreiben, okay, eben nicht, also ich fand's absurd im Roman, das muss ich jetzt sagen, obwohl heute Lovecrafts Geburtstag ist, es tut mir leid, aber eben so detailliert kann man das doch bitte nicht aus Friesen rauslesen, wie es da beschrieben wird, dass dann irgendwelche Kriege mit den Schogoten geführt werden und dass sich aber hier eine kulturelle Entwicklung vollzieht und inwiefern... Und
dass das Ganze in Trias war, weil die Pflanzen so aussehen,
ja,
auf den Friesen und dass man daraus dann noch schließen kann, zu welchem Zeitalter der Erde das war, das ist auch wirklich, wirklich absurd. Ich habe es aber trotzdem gemacht, ich fand das ganz cheesy und habe mir gedacht, ach scheiße, halt den Kram nicht hinterm Berg, hier stehen die Infos drinne. Das ist auch relativ gut aufbereitet in der Kampagne, finde ich.
Ja, das stimmt.
Die Frieseninformationen, wie man die bekommen kann und auch in schönen Tabellenformen auch wiedergegeben, sodass man sich das wirklich ganz gut nachsortieren kann und wiederfinden kann. Und da habe ich mir einfach gedacht, hier, das ist sogar gut gemacht, das benutze ich jetzt auch.
Aber um Geschichte und überhaupt den ganzen Zusammenhang der Stadt zu erklären, bietet sich die Zeitreise viel besser an.
Ja gut, die kommt ja noch oben drauf, ja.
Richtig. Das ist tatsächlich auch nicht ganz eben so cheesy, sondern das ist ja tatsächlich ein bisschen handfester und da kann man Dinge ja beschreiben, ohne dass man das symbolisch und kryptisch angehen muss.
Bevor wir uns mit den Einzelheiten zu der Zeitreise beschäftigen, wie funktioniert das denn an sich?
Im Buch gibt es ja irgendwie einen Ort in der Stadt, an dem ist ein Spiegel und der kann so ein Hologramm projizieren. Ja, wie man das aus der Science-Fiction-Film kennt, dass halt irgendwie so ein Hologramm in den Raum rein projiziert wird und das stellt halt die Stadt dar zu ihrer besten Zeit, zu ihrer Glanzzeit. Und da können die Spieler sich das angucken und dann auch die Deutschen sind halt wohl auch da. Also wenn man das nach der Kampagne spielt, sind die Deutschen halt auch da, gucken sich das halt auch an. Und irgendeiner fasst dann den Kristall an und dann gibt es halt so einen großen Knall und die Spieler werden hineinkatapultiert in den Kopf eines urzeitlichen Affenmenschens, der in der Stadt als Sklave gehalten wird von den älteren Wesen und dort halt durch die Stadt getrieben wird mit einigen anderen. So ist das vorgesehen. Und alle Charaktere sind in demselben Kopf im Grunde drin und beobachten, was er beobachtet und sind im Grunde nur Zuschauer aus seinem Auge. Wer Being John Malkovich kennt, den Film, ja, das ist im Grunde der Plot so ungefähr. Die Spieler stecken da drin und wie bei Being John Malkovich können sie auch die Kontrolle über ihn übernehmen irgendwann. Ist aber auch insofern tricky, weil der merkt das selbst. Und wenn er das dann merkt, dann bricht er in Panik aus. Und das ist nicht so gut. Also im Endeffekt ist es das Beste, wenn die Spieler gar nichts machen und einfach nur die Show genießen. Und das ist wieder völlig Banane.
Nein, das stimmt nicht. Das ist gut. Glaub's mir. Außerdem haben wir das aufgeteilt. Das heißt, jeder Charakter hatte seinen eigenen Urmenschen. Das ist wichtig, weil dadurch das Gefühl von alleine sein noch ein bisschen besser ist. Wie wenn du in der Geisterbahn nicht zu zweit im Wagen sitzen kannst, sondern alleine im Wagen sein musst. Und tatsächlich habe ich das auch so ein bisschen wie so eine Geisterbahnfahrt aufgezogen. Das heißt, sie konnten ohne Probleme den Kopf drehen. Das war dem Affen jetzt nicht oder dem Urmenschen jetzt nicht ganz so unangenehm. Man konnte aber wahnsinnig gut dadurch, dass sie ja die Gefühle dieses Urmenschen mitspüren konnten, zum Beispiel die Angst vor diesen älteren Wesen darstellen. Und das war deswegen interessant, weil sie ja am Anfang im Lake-Lager die älteren Wesen sehen und vielleicht denken, ah, vielleicht ist es doch nur eine Pflanze, ach, wer weiß. Sieht es auch nicht ganz so gruselig aus. Wenn sie dann aber in dem Urmenschen drin sind und diese älteren Wesen in Aktion sehen und spüren, wie sehr dieser Affe auch Angst und Respekt vor diesen großen Viechern hat, dann das hat schon ein bisschen was gebracht bei uns.
Das funktioniert aber auch, wenn du das nicht als Schlauch darstellst, sondern einfach die Spieler die Kontrolle überlässt und die aber merken, wir sind hier in einer Karawane von Affensklaven und neben uns sind irgendwelche echt unheimlichen Wesen und das kann man ja trotzdem vermitteln.
Ja.
Ich sollte hier jetzt nicht einfach losrennen und irgendwie mir irgendwas angucken, weil ich da gerade Bock drauf habe. Das funktioniert auch, wenn man den Spielern die Kontrolle überlässt.
Ja, na gut, glaube ich. Na klar. Bei deinen Spielern war das so?
Wir haben auch so, also ich habe es auch so gemacht, dass jeder seinen eigenen Affen hatte und die im Grunde dann so in der Reihe und Glied mit einigen anderen Affen dann da durchgetrieben worden sind. Ja, dementsprechend dann halt auch einige Beobachtungen machen konnten, die Wesen, wie sie irgendwie einen von denen zerteilen, von den Affenmenschen und wie gnadenlos sie sind und wie egal denen das alles ist und auch wie die dann auf einen Schogoten treffen, der auch nicht besonders angenehm ist und dann auch wie halt die Panik in der Stadt ausbricht. Und ab dem Moment ist es eigentlich meiner Meinung nach auch wichtig, dass die Spieler die Kontrolle über den Affenmenschen haben, weil wenn die Panik ausbricht, dann können die wirklich machen, was sie wollen.
Also vielleicht muss man das ein bisschen erläutern noch. Also die Affenmenschen sind in der Karawane, jeder von ihnen führt auch noch so ein Lasttier und die bringen Lasttiere nach unten in so eine tief gelegene Höhle, in dem auch noch vermutlich ein unterirdischer Ozean ist. Und da sehen sie zum Beispiel auch das erste Mal Schogoten. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch zeigt, dass die älteren Wesen, die doch eben deutlich mächtiger sind als die Affenmenschen, vor den Schogoten schon Respekt haben. Obwohl sie wahrscheinlich selbst schon wahnsinnig stark und dominant sein können.
Das ist vergleichbar mit einem Zirkusdompteur oder so, der mit den Löwen da herum agiert. Ja, der hat die zwar irgendwie unter Kontrolle, aber die könnten trotzdem jeden Moment den anfallen und auseinanderreißen.
Genau, genau.
So in der Art habe ich das auch versucht darzustellen.
Und dann kann man eben auch mal einen Schogoten in Action erleben, also der sich zum Beispiel auch eins von diesen Reittieren dann schnappt und verputzt. Und das ist schon alles ganz eklig. Und dann kommen sie wieder an die Oberfläche und dann schrillt, glaube ich, irgendwie ein Alarmpfiff von den älteren Wesen und es bricht völlige Panik unter den älteren Wesen aus. Und in diesem großen Fluss, der durch die Stadt führt, treibt auf einmal so ein schwarzes Ding, das auch völlig regungslos ist, einfach nur den Fluss entlang, ohne dass es irgendwas tut. Und vor diesem schwarzen Etwas, das nicht näher bestimmt wird erstmal, haben die älteren Wesen extrem Angst und sind sofort dabei, irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und versuchen, dieses Ding eben irgendwie abzusichern. Und das übt allerdings auf die Affenmenschen extreme Anziehungskraft aus.
Affenartiger Investigator ist es natürlich eine sehr... Genau,
was ist denn das?
Schauen wir uns doch mal näher an.
Ja, da müssen wir doch mal hin.
Also bei mir sind zwei abgehauen und zwei da geblieben irgendwie. Irgendwie so war es, glaube ich.
Hat es einer also berührt?
Einer ist abgehauen. Einer ist abgehauen mit einem von den Deutschen, weil die Deutschen sind ja auch dabei. Die Szene ist halt wirklich ganz schön, weil dann dieses schwarze Zeug da entlang treibt und eigentlich hauen alle älteren Wesen hauen ab und nur so eine Handvoll bleiben da und fliegen in einem Sicherheitsabstand um dieses Treibgut halt umher und wissen nicht so genau, was sie machen sollen. Also es sieht irgendwie so ein bisschen unbeholfen vielleicht auch aus oder so und haben halt Respekt und sind halt vorsichtig, aber wollen da auch irgendwie das nicht einfach da weitertreiben lassen und wollen es aber auch nicht berühren und es Also ich habe dann auch so eine Anziehungskraft davon beschrieben, dass es irgendwie interessant und eine Neugier, irgendwie ist es ekelig, aber irgendwie willst du das auch anfassen. Und einer von den Spielern ist dann halt auch ins Wasser gesprungen und hat dann das angepackt. Das war dann im Grunde auch das Ende von dieser ganzen Zeitreise in dem Moment.
Genau, bei uns auch, exakt so.
Also er kriegt dann nochmal so eine Vision von irgendetwas Großem, das gerade seine volle Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Und das war es dann so ungefähr.
Ja, das genau. Und das Beste ist, wenn sie dann quasi wieder zurück sind in ihrem Körper, habe ich es dann auch so beschrieben, als er aufwacht, sieht ihn dieses Ding immer noch an.
Um das vielleicht nochmal auszuholen, im Grunde ist dieses Treibgut ist Bestandteil dieses gefangenen Gottes. Und ja, super toxisch, nenne ich es mal. Sobald man das anfasst, ist man von diesem Vieh befallen. Also dann, das kann man auch nicht mehr heilen, dann bist du halt im Grunde totgeweiht. Dementsprechend sind die Wesen halt auch so vorsichtig mit dem Zeug. Und da schließt sich dann halt auch so ein bisschen der Kreis später mit dem Finale.
Die Zeitreiseszene ist ja nur eine Szene von vielen, die in dieser fremden Stadt spielt. Vorher ist ja noch was anderes passiert. Und zwar ist ja Danforth immer noch auf freiem Fuß. Ich glaube, es gibt eine Option, dass wenn er irgendwie gefangen wurde oder tot ist, dass es irgendwie ein bisschen anders läuft. Aber die Kampagne geht ja generell davon aus, dass er noch lebt und dass er weiterhin Sabotageakte durchführt. Und der ist ja mitgekommen und der hat dann an den Flugzeugen herum manipuliert, richtig?
Man muss da vielleicht noch zu sagen, dass die Lexington mit ihrem Flugzeug und den Deutschen zusammen an einer anderen Stelle in der Stadt landet und ihr Lager aufschlägt als die Starkweather-Moore-Expedition. Und Danforth ist ja bei der. Und dort sabotiert er halt auch dann das Flugzeug und klaut eine Menge Teile und macht das irgendwie kaputt. Er ist ja auch der Pilot des Ganzen, deswegen weiß er, was er tut. Und verschwindet dann mit den Teilen, macht sich aus dem Staub, versteckt sich in der Stadt. Die Lexington kehrt zurück und sieht das ganze Desaster und nimmt dann auch irgendwie mehr oder weniger vorgesehene Wege Kontakt mit den Spielern auf, die dann halt auch mitkriegen, dass da irgendwie sabotiert wurde. Und das, die Theorie ist dann halt, dass die Wesen, wenn die Spieler denn von den Wesen schon wissen, das waren und Danforth entführt haben. Ist aber ja nicht so, denn Danforth will ja, dass niemand wieder zurückkommt. Sein nächstes Ziel ist dann natürlich die Starkweather-Moore-Expedition und da will er dann halt auch einen Anschlag drauf verüben und versucht in der Nacht- und Nebelaktion halt irgendwie eins oder beide Flugzeuge der Expedition zu sprengen, damit die nicht mehr zurück können. Das ist halt auch eine nette Action-Szene, weil die Spieler halt hier die Chance haben, den frischer Tat zu ertappen oder halt auch nicht und dann gibt es eine Explosion und müssen das halt auch irgendwie in den Griff kriegen. Was hier aber auf jeden Fall wieder von der Kampagne vorgegeben wird, ist, dass eins der Flugzeuge zerstört werden muss.
Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall wieder Schlauch, weil das muss sein.
Das ist wieder, das muss sein, weil wenn das nicht so ist, dann funktionieren wieder Dinge, die später passieren sollen, nicht. Oder man muss sie halt völlig anders anpassen. Ja, weil auf einmal hat man halt viel mehr Flugzeuge zur Verfügung und hat halt viel mehr Optionen, da mobil zu agieren und das ist halt nicht vorgesehen in den ganzen Plot.
Also fliegen die sonst einfach wieder zurück?
Oder wir fliegen einfach wieder zurück, genau, das ist ja nur das andere Problem, weil das Ding ist ja auch, durch die Zerstörung des Flugzeuges geht halt auch eine Menge Sprit wieder verloren und dann wird es halt wirklich knapp kalkuliert mit dem Sprit, um überhaupt wieder zurück über die Berge zu kommen.
Wie ist das denn mit der Suche? Also die Charaktere müssen ja dann aktiv in der Stadt suchen nach diesen Flugzeugteilen.
Ja genau, also ein Flugzeug ist zerstört und ein Flugzeug ist noch intakt von der Starkweather-Expedition und das Flugzeug der Lexington, das ist halt nicht benutzbar, weil die Teile weg sind. Die hat der Danforth irgendwo versteckt. Also ob sie ihn jetzt fassen oder nicht oder ob er getötet wird, ob er abhaut oder was auch immer, bei dem Anschlag ist eigentlich egal. Er hat auf jeden Fall die Teile nicht dabei und die sind irgendwo in der Stadt versteckt. Und da fängt dann im Grunde auch schon wieder die nächste schräge Geschichte an, weil ja, jetzt sollen die Spielercharaktere oder die Expedition die Nadel im Heuhaufen suchen.
Also ganz im Ernst, selbst wenn jemand in einem nahegelegenen Dorf an irgendeiner Stelle ein paar Flugzeugteile versteckt, werden die nie gefunden. Wie soll das in einer riesigen Stadt passieren? Das geht eigentlich gar nicht.
Es geht nicht. Also wenn der Danforth die Teile irgendwo in ein Loch geworfen hat, dann sind die weg. Der kann die auch in irgendein beliebiges Haus in der Ecke gelegt haben, das da ist. Dann die findet niemand. Man müsste eine Tausendschaft von Polizisten irgendwie, die mit Stöcken da durch das Eis stochern in der Reihe und Glied irgendwie haben, um diese scheiß Teile zu finden. Das
ja, für 300 Jahre etwa.
Natürlich ist der Umkreis, in dem er die verstecken kann, begrenzt, weil er geht ja auch nur zu Fuß rum, aber es ist fast zum Scheitern verurteilt. Meine Spieler haben auch wirklich ernsthaft mit den Gedanken gespielt, irgendwie, das ist Quatsch, wir suchen da nicht mit. Das ist verschwendete Zeit, wir haben hier andere Sorgen. Die haben auch andere Sorgen, weil da ist eine Menge zerstört worden. Die älteren Wesen sind bei uns dann auch schon im Grunde ins Bewusstsein der Spieler gelangt, dass noch welche leben und da unterwegs sind. Das war auch noch so eine Gefahr. Dann haben die eigentlich Besseres zu tun, als irgendwo Teile zu suchen, die eh verloren sind.
Aber es wird ja auch noch ein Expeditionsmitglied vermisst. Dr. Green verschwindet irgendwann.
Genau, Dr. Green wird entführt.
Obwohl, das ist ja nicht ganz sicher, ob er entführt ist oder einfach nur verschwunden oder der ist einfach nur weg irgendwann. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Anreiz mehr, doch in die Stadt reinzugehen, aktiv und zu schauen.
Ja, nicht mit nach den Teilen, sondern nach ihm. Ja,
genau,
Das ist eher interessant, ja.
Ich glaube, das war für uns dann auch der Anreiz, eben dann diese Zeitreise-Szene zu finden und eben dann eben so eine Art Stadtführung auch zu machen.
Das ist halt ein guter Motivator, um halt auch von Expeditionsseite, dass Starkweather sagt, hier, wir müssen ihn finden und schickt dann ein paar Leute los, die dann da nach ihm suchen sollen oder so. Also das ist sehr viel plausibler als hier, sucht nach den Flugzeugteilen. Das Problem ist wieder an der Stelle, die Flugzeugteile müssen eigentlich gefunden werden, weil wenn die nicht gefunden werden, hat man wieder ein Flugzeug zu wenig. Also, es wird zwar nicht vorgeschlagen in der Kampagne, aber das war so eine Alternative, die ich mir überlegt habe, ist halt, dass es möglich ist, das Flugzeug ohne diese Teile zu reparieren, aber das Ganze ist halt riskant und hat dann vielleicht Konsequenzen nachher, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, dass es dann schwerer zu manövrieren ist oder schlecht zu landen oder irgendwas, aber nicht einfach kategorisch sagt, wenn die Teile nicht da sind, dann fliegt es nicht. Das ist einfach zu endgültig, um da irgendwie den Spielern Raum zu lassen, um irgendwas zu tun, weil auch der Pilot bei mir in der Gruppe hat auch gesagt, ja, ich gucke mir den Motor genau an, kann man nicht irgendwas machen, kann ich nicht Ersatzteile nehmen, da ist doch unser Flugzeug gesprengt worden, kann ich da nicht noch irgendwas bergen an Ersatzteilen, die ich benutzen kann und solche Dinge. Ja, die fangen ja wirklich an, Gedanken zu spinnen, die Spieler, um das Problem zu lösen. Und du sagst denen immer nur, nein, geht nicht, nein, geht nicht. Und das ist ja schlechter Stil. Da brauche ich ja keinen erklären, immer nur zu sagen, nein. Ja, das ist halt ein bisschen unbeholfen in der Kampagne, wie das halt aufgebaut ist. Dass halt immer gesagt wird, okay, bestimmte Dinge müssen passieren, bestimmte Dinge gehen einfach nicht, egal was ist, weil wir müssen am Ende das Finale so gestalten, wie es kommen soll. Da kommen wir dann ja auch noch zu. Am Ende läuft es eh nicht so, aber es ist halt so fix gemacht. Es ist alles fixiert in der Kampagne im Endeffekt.
Wir kommen langsam zum Ende der Stadtbesichtigung. Man hört auch schon, der Podcast ist länger als der andere. Liegt aber auch daran, dass der zweite Band mit fast 300 Seiten auch ziemlich dick geworden ist. Wir haben aber noch bei weitem nicht alles in der Stadt gesehen. Jetzt gibt es erstmal noch ein paar Sachen. Was sind denn die richtig guten Orte, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte hier?
Der sonnenlose Ozean ist super. Der taucht ja auch schon in der Zeitreise auf. Und das dann quasi in der Realzeit nochmal zu sehen, war bei uns eine super große Szene. Also man kommt da über verschiedene Wege irgendwie immer tiefer über diese ganzen Gänge, die dann immer mehr auch zu höhlenhaften Gängen werden. Und letztendlich kommen sie dann eben in eine riesengroße, nehmen wir es mal Grotte, in der eben ein beinahe schon ozeangroßer See ist. Und meine Charaktere und meine Spieler haben dann erkannt, aha, hier unten waren wir ja schon mal mit diesen, also quasi im Kopf dieser Urmenschen. Es ist diesmal aber deutlich dunkler gewesen, weil eben keine Lichtquellen oder sowas vorhanden waren. Aber sie haben sich daran erinnert, dass sie hier unten Schogoten gesehen haben. Nur eben in dieser Zeitreisen-Variante. Und dann habe ich nur kurz erwähnt, dass es ein schweres Knirschen in der Ecke gibt. Und sie haben sich fast eingeschissen vor Angst. Das war super. Sie haben keinen Schogoten gesehen, tatsächlich real. Sie haben sich nur versteckt und hatten irgendwie in Spielzeit irgendwie eine Stunde lang Schiss hinter irgendeinem Felsen, bis der Schogote dann wieder weg war. Und das hat sich tatsächlich sehr gelohnt.
Bei mir war das Ganze sehr viel direkter, sage ich mal. Also bei mir hatten wir wirklich Kontakt mit vielen Schogoten. Da sind auch echt viele laut Buch. Und da wird es halt auch echt gefährlich. Also die da runter zu jagen, ist wirklich spannend, interessant. Aber der Spielerleiter sollte wissen, auf was er sich da einlässt. Denn der Kontakt mit diesen ganzen Schogoten da unten ist echt gefährlich.
Gehen wir doch nochmal zu dem etwas sichereren Teil der Stadt, eben weiter nach oben. Gibt es denn da noch Orte, die man auf jeden Fall den Spielern zeigen sollte, die sich lohnen?
Also da sind auf jeden Fall noch so ein paar Sachen, die sich auf jeden Fall irgendwie lohnen. Es gibt da zum Beispiel das Gewächshaus, heißt es, glaube ich. Das ist ein Gebäude, in dem die älteren Wesen ihren Nachwuchs anzüchten. Also da wachsen irgendwie lauter eigenartige Pflanzen drin und da drin ist es auch warm in dem Gebäude und da findet man halt diese Pflanzen, die von toten Riesenpinguinen genährt werden, also die da drinnen halt ihre Wurzeln schlagen und das ist halt eine ziemlich eklige Geschichte und da gibt es auch einiges an Stabilitätsverlust und auch irgendwie auch Informationen zu gewinnen und bei mir war es dann halt auch so, dass die älteren Wesen irgendwann wieder zurückgekommen sind, weil die Spieler sich da so lange aufgehalten haben. Dann gab es dann halt auch eine nette Fluchtszene vor den Wesen, die dann denen auf der Spur war und so und das Gewächshaus an sich ist halt, finde ich, ganz witzig und auch auf jeden Fall ist wert, dass man es auftauchen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Das zeigt, glaube ich, auch einfach noch so ein bisschen, dass tatsächlich da eine reale Gefahr von diesen älteren Wesen ausgeht. Insofern erst, dass sie sich vermehren.
Auch die Fremdartigkeit halt, wie sie sich vermehren. Ja, dass diese komischen Pflanzen, die in den Pinguinen drinstecken und am Ende kommen dann halt diese komischen Riesentonnen raus mit den Tentakeln. Das ist halt ganz cool.
Ist ein bisschen wie eine Körperfresser.
Was sich auch lohnt im Zuge mit dem Gewächshaus, ist halt das Nest. Das ist im Grunde das Hauptquartier der älteren Wesen, in dem die ihr Lager haben. Und das ist halt auch unterirdisch und hat 3 Ebenen, in die die Spieler sich halt so langsam vorarbeiten können. Da drinnen haben die dann halt auch irgendwelche eigenartigen Werkzeuge und Fundstücke und auch Überbleibsel von der letzten Expedition, die die halt mitgenommen haben. Also so Metallgegenstände und solche Dinge, die die halt selber benutzen. Und Landkarten haben die da und so. Das ist so ein kleiner Mini-Dungeon halt da drin. Also mir hat der viel Spaß gemacht als Spielleiter und ich glaube, meine Spieler, die fanden das auch spannend, da drin rumzuwühlen. Und der Höhepunkt ist halt dann ganz unten in der letzten Ebene. Da ist dann wirklich das namensgebende Nest. Denn dort sind die jugendlichen älteren Wesen untergebracht, die da halt wohnen. Und die Spieler tapern da halt so rein. Und das ist halt eine ganz nette Situation, wenn die dann mit ihrer Taschenlampe in diesen dunklen Raum reinleuchten und zahlreiche Augen an Tentakeln blinkend irgendwie in ihre Richtung gucken. Ja, das gibt einen schönen Mythos-Schock, ein schönes Tiki-Lili-Konzert und auch wieder eine angenehme Fluchtsituation, eine spannende Geschichte. Also auch natürlich super tödlich, weil die Chance, dass einer von den Erwachsenen da ist oder sogar mehrere, ist ziemlich hoch. Aber ich finde die Szene und der ganze Dungeon ist auf jeden Fall, ist es wert, dass man den irgendwie auftauchen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben da gelernt, du musst nicht schneller sein als das ältere Wesen, du musst schneller sein als der Nazi.
Das ist vielleicht auch so. Ah, so ist es bei euch gelaufen. Bei uns war es so, ja, du musst halt einfach nur eine Stange Dynamit dabei haben, um die abzulenken.
Sehr gut.
Wenn man sich das Ganze jetzt in dem Buch anschaut, sind es über 100 Seiten, die sich nur mit dieser Stadt beschäftigen. Das heißt, wir können in diesem Podcast also wirklich nur Schlaglichter setzen, was überhaupt hier wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wir haben ganz viele Sachen nicht besprochen oder nur angerissen. Das soll aber dem Spielleiter schon mal ein paar Hilfen geben, worauf man den Fokus setzen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich eine Spielrunde habe, die auch gerne mal die auch was erleben möchte und die das auch zügig erleben möchte und die nicht so viel Zeit hat, um die Kampagne 2,5 Jahre zu spielen. Gibt es Sachen, die ich definitiv hier rauswerfen kann und gibt es Sachen, die definitiv rein müssen?
Also rein die Sachen, die wir gesagt haben, würde ich sagen.
Ja, das ist alles wichtig.
Den Abgrund mit dem sonnenlosen Ozean, den kann man zur Not vielleicht auch weglassen. Eventuell. Ding ist halt, man muss cool. Die Spieler auch da ein bisschen reinzwängen. Das ist halt, der ist schon cool, aber wenn die Spieler da auf Tun und Blasen nicht rein wollen in die Tunnel, dann kriegt man die da auch nicht rein. Ich meine, Dyer und Danforth sind auch nicht runtergegangen, die sind auch irgendwann umgedreht und abgehauen. Na gut, da kam auch ein Schugute, aber okay. Aber die genannten sollte man auf jeden Fall auftauchen lassen. Worauf man verzichten kann, sind halt alle kleinen Orte in der Liste, die halt wirklich dann nur so, ja, da ist eine Rampe oder so. Da kann man direkt ein bisschen rauskürzen. Auch so interessante Felsen oder so kann man rausschneiden. Also ich habe jetzt keine präzisen Orte. Ich weiß, dass es da solche Sachen gab. Die Scheibenbahn finde ich zum Beispiel auch. Die kann man auch weglassen. Das ist so eine U-Bahn-Station. Ist aber auch wieder davon abhängig, wie wichtig man die später machen will. Wenn man die später auftauchen lassen will, dann macht das vielleicht Sinn, die hier nochmal mit zu präsentieren. Also ich hatte das nicht vor und deshalb habe ich die halt auch komplett gestrichen. Und was man auf jeden Fall streichen kann, ist diese Menagerie der Albträume, finde ich. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hatte für mich jetzt auch keinen wirklich dramaturgischen Sinn. Und ich muss auch sagen, auch wenn man Kleinigkeiten gut findet bei anderen Orten, dann kann man sie sich einfach nehmen und baut sie sich woanders ein. Also ob jetzt hier genau irgendwie die Stadt nochmal an einem Wandfries dargestellt ist, dann ist es halt in einem anderen Raum. Es ist doch egal. Also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so relevant. Und ich glaube, also ich blätter hier gerade noch ein bisschen drin rum, was man auf jeden Fall rausnehmen kann und ich auf jeden Fall sollte bei meiner Gruppe, sind diese Zusatzabenteuer, die jetzt quasi für mich auch nur noch Streckwerk waren. Also es sind, glaube ich, zwei.
Ja, zwei. Das eine ist
mögliche optionale Abenteuer.
Die Verteidigungsgeschichte und diese mit den Geistern.
Genau. Erstens ist mir das viel zu gefährlich gewesen, wo ich dachte, nein, die können da sterben bei. Und das ist es dann überhaupt nicht wert vorm Finale. Und zweitens war das einfach vom Dramaturgischen so, dass wir aus dem Untergrund rauskam und dann quasi auch schon die Überleitung zum Finale kam, auf die wir vielleicht dann zum Schluss nochmal kurz eingehen können. Und wenn da jetzt nochmal zwei Abenteuer dazwischen gewesen wären, dann wäre der komplette Bogen raus gewesen.
Ja, ich glaube, eigentlich soll man die auch eher mit dazwischen packen, die Abenteuer, also mit als Füllwerk zwischen den ganzen anderen Sachen. Aber dann wird es auch einfach zu viel. Okay. Und als Spielleiter ist es nicht mehr zu handeln. Du hast so viele Informationen, die Ortsbeschreibung, die Tagesszenen, der Saboteur, der irgendwelche Dinge macht und das ist alles kreuz und quer, gerade die Danforth-Geschichte ist kreuz und quer über den Band verteilt. So sein Lager, was er tut, was er wann tut, ist verteilt, also die Orte, an denen er sich befindet, was er an diesen Orten macht, ist in den Ortsbeschreibungen wieder, wie die aussehen und so weiter. Das ist alles kreuz und quer. Das ist ein Albtraum, finde ich. Gerade dann soll ich auf einmal noch irgendwie so Verteidigungsstrukturen in der Stadt noch mit berücksichtigen und irgendwelche komischen Geistergestalten, die auftauchen, die eigenartigerweise auch noch irgendwie menschenähnliche Züge haben, was ich auch irgendwie eigenartig fand. Also aus dem Abenteuer mit den Verteidigungsmaßnahmen, da kann man vielleicht noch ein bisschen was ziehen, um seine Orte noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Das habe ich auch gemacht. Aber das ganze Abenteuer an sich und diese Verteidigungsanlagen halt zu deaktivieren, das ist einfach viel zu viel. Und dann diese ganze Geistergeschichte hinten dran mit diesem Minispiel, da habe ich gar nicht großartig drüber nachgedacht. Das war im Zuge der Vorbereitung schon klar, dass das gar nicht mehr berücksichtigt wird.
Okay, dann bis hierhin schon mal vielen Dank. Wir haben jetzt gesehen, wie die Kampagne einmal dargestellt wird am Spieltisch und wie man mit den Informationen aus dem Band umgeht. Welche Möglichkeiten es gibt, die Stadt in ihrer Gänze darzustellen, welche Szenen wichtig sind, welche vielleicht eher zu vernachlässigen sind und welche ganz besonders wichtig sind, damit die Kampagne auch weiterhin funktioniert. Wir erinnern uns an das Flugzeug. Im nächsten Podcast werden wir dann erfahren, wie die ganze Kampagne endet, was da noch für Situationen auftauchen und wie die ganze Kampagne am Ende sozusagen zu sehen ist und was man einfach beachten muss, wenn man das Ganze vorbereitet. Wenn alles gut geht, haben wir im letzten Podcast nochmal einen besonderen Gast. Können wir aber noch nicht genau festlegen. Da schauen wir dann, wenn das klappt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die beiden Referenten, die sich nochmal mit uns gemeinsam hier in die Berge des Wahnsinns gewagt haben und nicht ganz dem Wahnsinn verfallen sind.
Immer ja, gerne.
Immer wieder gerne.
Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das Intro zu dieser Episode stammt von Zero Project und trägt den passenden Namen Intro. Und das Ganze ist aus dem Album Ambient Symphony. Mehr von diesem Künstler findet man, wenn man dem Link unter unserem Podcast folgt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.